letzten Sonntag hier waren, und ich glaube, es sind schon auch einige, die haben ja den Predigttext vom letzten Sonntag gehört und sicherlich noch so im Kopf. Weiß jemand noch so ganz dunkel, worum es am letzten Sonntag ging? Genau, der Jüngling, der nicht folgen konnte, weil er zu viel Geld hatte, oder kurz zusammengefasst, der reiche Jüngling. Genau. Und heute ist sozusagen das Gegenteil vom reichen Jüngling so als Ergänzung dran. Was könnte das Gegenteil von einem reichen Jüngling sein? Arme Witwe, hey, gar nicht so schwer. Genau. Der arme Lazarus wäre auch gegangen, ist aber jetzt auch männlich, ne? Und ich habe extra auch geguckt, dass dann auch eine Frau vorkommt. Genau, wäre aber durchaus auch gegangen. Die arme Witwe, oder wie es in manchen Bibeln bei Luther beispielsweise heißt, das Schärflein der armen Witwe. Genau, Sven schmunzelt schon, weil wir im jungen Erwachsenenkreis schon mal ein bisschen vorgearbeitet haben. Das Schärflein der armen Witwe. Und spätestens bei diesem Begriff Schärflein, da wird es natürlich schon ein bisschen spannend, weil dieses Wort Schärflein, ich meine, den meisten von uns ist das schon noch so ein bisschen vertraut. Aber wenn ich mal so gucke, frag mal deinen Nachbarn, ob der das Wort Schärflein kennt. Nee, ne? Ha, ja. Genau, deswegen vielleicht für alle die sich auch nicht ganz sicher sind, mit einem Schärflein wird ein kleiner, aber anerkennenswerter Beitrag bezeichnet. Und wenn man in den verschiedenen Übersetzungen und Kommentaren zur Bibel forscht, dann merkt man, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen gibt, wievielte Teil von etwas, von einem Tageslohn beispielsweise, dieses Schärflein ist. Manchmal ist es der 64. Teil, manchmal der 128. Teil. Kurz zusammengefasst, es ist wenig, ganz, ganz wenig gewesen, was diese Frau gegeben hat. Aber damit wir quasi wissen, was diese Geschichte ist, und diese Geschichte sind eigentlich nur vier Verse, auf die ich mich beziehe, aus Markus 12, die Verse 41 bis 44, würde ich gern diese Verse, damit ich es auch nicht nochmal vergesse, letzten Sonntag hatte ich eigentlich vor, nach der Predigt den Predigttext zu lesen, und dann war es plötzlich weg. Aber heute den Predigttext Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, und sie legte zwei Schärflein ein. Das sind Heller. Nach einer Übersetzung. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie alle haben etwas von ihrem Überfluss abgegeben und eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt. Alles, was sie zum Leben hatte. Soweit dieser kurze, knappe Bericht von der armen Witwe, die zwei Schärflein in einen Gotteskasten einlegt. Wir haben auch gemerkt, ne, Gotteskasten gibt es auch verschiedene Übersetzungen, und wenn ihr jetzt mal eure Gelenk-Halsmuskeln mal trainieren wollt, könnt ihr mal nach hinten schauen. Neben den beiden Türen, da hängen so Holzkästen bei uns in der Gemeinde an der Wand. Ne? Genau, und da steht zwar Kollekte drauf, aber eigentlich könnten wir auch Gotteskasten, ja, sehr gut, Sarah. Ne? Genau, man könnte auch Gotteskasten dazu sagen. Genau, wir haben hier übrigens zwei, glaube ich, ne? Also mir ist noch keine dritte begegnet. Aber da, wo diese Geschichte handelt, im Tempel von Jerusalem, und zwar extra im Vorhof der Frauen, praktisch, da konnten die Frauen auch hin, konnten also auch die Frauen was reinschmeißen, sonst wäre es für die Witwe gar nicht möglich gewesen. Da waren nicht nur 2 von diesen Kollektekästen, sondern 13. Das waren so, die sahen so aus wie so eine Trompete, oben dann mit großer Öffnung, also nicht sowas wie in der evangelischen Kirche, da kennt ihr vielleicht so, am Ausgang ist manchmal so ein Opferstock und da ist so ein ganz kleiner Schlund, wo man vielleicht so 5 Cent noch reinkriegt. Also die waren so richtig trompetenförmig geöffnet, da konnte ordentlich was rein und an jeder stand unten ein Zettel dran, also wahrscheinlich war es kein Zettel, aber stand der Verwendungszweck dran. Also zum Beispiel Gaben für die Tempel im letzten Jahr, wenn da noch was offen war, Gaben für die Tempel von diesem Jahr und so weiter. Und der Hammer war, es war ein Tempelbediensteter, der daneben stand und auch noch erstens geguckt hat, dass die Leute nur was reinschmeißen und nichts rausnehmen. Und der hat das dann auch noch laut angesagt, wie viel da reingegeben wurde. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, oder? Nee, lieber nicht. Wir sind ja hier nicht der Tempel in Jerusalem. Soweit der Gotteskasten. Und bei diesem kurzen Text sind mir trotzdem so 3 Gedanken gekommen. Ein erster Gedanke, ein moralisches Vorbild. Ein moralisches Vorbild. Die arme Witwe geht also zum Tempel. Sie hat nicht viel, aber das, was sie hat, das spendet sie. Ich habe noch vergessen zu sagen, diese Gotteskästen waren nicht die Tempelsteuer. Also wenn man den Tempel betrat, dann musste jeder eine Tempelsteuer bezahlen. Das war Pflicht. Das war sozusagen noch eine zusätzliche freiwillige Kollekte. Da musste man nichts reinschmeißen. Da hätte man auch guten Gewissens vorbeigehen können, nachdem man die Tempelsteuer schon bezahlt hat. Die arme Witwe kommt also und alles, was sie hat, das spendet sie. Jesus setzt diese kleine Spende der armen Witwe in Beziehung zu den großen Spenden anderer Tempelbesucher. Die anderen haben viel mehr als diese arme Witwe gespendet. In Relation zu ihrem Vermögen war es jedoch viel weniger. Die anderen Besucher haben von ihrem Überfluss etwas abgegeben, wahrscheinlich auch unterschiedlich viel. Die Witwe gab von dem ab, was sie eigentlich zum Überleben an diesem Tag und in den Folgetagen gebraucht hätte. Die Witwe ist also ein Vorbild, ein moralisches Vorbild für uns. Was ihre außerordentliche Großzügigkeit angeht. Und wenn wir uns selbst anschauen, dann werden die meisten von uns sicherlich zugestehen müssen, dass sie eher zu der Gruppe gehören, die beim Spenden etwas von einem Überfluss abgeben. Aber es gibt auch Menschen unter uns, die weniger haben und in Relation zu dem, was sie haben, vielleicht viel, viel großzügiger sind, wenn sie vielleicht etwas in unsere Kollekten, Gotteskästen schmeißen. Und natürlich geht es, auch wenn es auch in dieser Geschichte ums Geld geht, natürlich lässt sich das erweitern auch auf den Faktor Zeit. Es geht nicht nur darum, Geld zu geben, zu spenden, sondern auch Zeit zur Verfügung zu stellen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, unsere Zeit für Gott einzusetzen. Ich habe von einer Sache gelesen, Studenten betätigen sich als Talentscouts. Habt ihr das schon mal gehört? Noch nicht? Sehr gut, sehr gut. Gut, noch nicht gehört. Sarah schon mal? Auch nicht? Sehr gut. Also Talentscouts sind Studenten, die an Schulen gehen und mit Schülern reden, die nie drauf kommen würden zu studieren, weil sie wahrscheinlich eher so aus sogenannten bildungsfernen Hintergründen kommen und sich noch nie damit beschäftigt haben. Vielleicht sind die Leistungen auch nicht so optimal, die kommen gar nicht drauf, dass man auch studieren könnte. Und diese Talentscouts sind auch eher Studenten, die auch eher aus etwas einfacheren Verhältnissen kommen. Und sie machen den Schülern in der Schule Mut, es trotzdem zu versuchen, weil es eben nicht nur Studiengänge gibt, wo man einen gewissen Abschluss braucht, sondern auch, den jeder studieren kann. Oder Menschen, die neben dem Studium oder der Arbeit sich auch in der Telefonseelsorge engagieren und offen sind für die Probleme und Sorgen von Menschen am Telefon. Oder ich denke auch an diejenigen unter uns, die eigentlich immer voll gut beschäftigt sind, ausgelastet, beruflich oder vielleicht was anderes und sich trotzdem noch ehrenamtlich aktiv auch in unserer Gemeinde und auch in den anderen Gemeinden engagieren. Wir alle haben die Möglichkeit, sowohl Geld als auch Zeit für andere zu spenden. Und damit bin ich schon bei dem zweiten Gedanken, Großzügigkeit, großzügig sein, mit Lust großzügig sein. Kommen wir nun von der moralisch durchaus vorzeigbaren ersten Seite zu der Rückseite der Moral, auch in dieser Geschichte. Man kann unsere Erzählung nämlich, man könnte sie, und ich empfehle das nicht, aber es könnte passieren, dass wir diese Geschichte als moralisierend verstehen. Fast zu schwer das Wort. Moralisierend, also nur die Moral in der Geschichte sehen. Also möglichst so viel geben wie die Witwe, dann sind wir sicher. Und die anderen, die haben versagt, die haben nur von dem Überfluss abgegeben. Um die geht es gar nicht. Das sind die weniger wertvollen. Man kann sie leicht als eine Entwertung der Spenden von denen ansehen, die nur von dem Überfluss abgegeben haben. Und so interpretiert bekommt unsere Erzählung ebenso einen negativen Beigeschmack, zumindest für die alle anderen, die da auch ordentlich was reingegeben haben. Statt sich über die Großzügigkeit im Kleinen wie im Großen zu freuen, könnte so ein bedrückendes Gefühl entstehen. Eigentlich spendest du nicht genug, nur die arme Witwe hat es richtig gemacht. Alle anderen haben es falsch gemacht und wir ja eigentlich auch, weil wir ja auch nur, wahrscheinlich die meisten von uns, nur von unserem Überfluss ein bisschen was abgeben. Dabei sind wir in den Freikirchen noch vorbildlich. Immer wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die fragen dann immer so nach, was ist denn jetzt der Unterschied in eurer Freikirche zu einer evangelischen Kirche? Ne, und da sage ich so, also es gibt bei uns so diese Idee, den zehnten Teil von einem Einkommen tatsächlich abzugeben. Und in der evangelischen und eigentlich auch in der katholischen Kirche ist das nur von der Lohnsteuer 3-5%. Das ist gar nichts. Das ist verschwindend wenig im Vergleich dazu. Also eigentlich stehen wir schon noch ganz gut da, wenn wir das ernst nehmen würden. Aber trotzdem spenden wir nicht genug, so wie diese arme alte Witwe. Eigentlich tun wir alle nicht genug. Eigentlich genügen wir alle diesem Maßstab Gottes nicht. Und es gibt Stellen, die das auch nur unterstreichen. Wir alle sind unnütze Knechte und Mägde und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. So könnte man dann auch mit anderen Bibelstellen das unterstreichen. Und dann entsteht so ein unangenehmes Klima moralisierender Kleinherzigkeit und Enge. Oft genug ist diese Erzählung auch in diesem Sinne verstanden worden. In einem Klima moralisierender Kleinherzigkeit werden Menschen aber immer kleiner und gedrückter. Statt dass sie wachsen und stark werden und frei werden und gern geben. Ich habe diese Überschrift gewählt, mit Lust geben, um dem noch eins draufzusetzen. Es kommt im Falle des Spendens und der Großzügigkeit darauf an, womit der Vergleich hergestellt wird. An die Witwe, das ist klar, kommt so schnell von uns keiner ran. Sie ist moralisch über jeden Zweifel erhaben. Aber auf der anderen Seite dürfte es genügend Leute geben, die, obwohl sie im Überfluss leben, überhaupt nichts abgeben. Also vielleicht mal hier oder da fürs Rote Kreuz ein bisschen was, wenn einer mit der Sammelbüchse vorbeikommt. Aber ich kenne genug Leute, die, warum sollte ich was abgeben? Verstehe ich nicht. Ne? Oder ab und zu, neulich hat wieder jemand vom Zirkus geklingelt bei uns zu Hause. Also da war jetzt kein Zirkus weit und breit, aber das wirkte schon sehr, sehr plausibel, dass der wirklich für den Zirkus sammelt. Da kann man ja mal was geben, aber ansonsten. Und verglichen mit dieser Gruppe erscheinen die Spenden derer, die von ihrem Überfluss was abgeben, durchaus wichtig und bedeutsam. Denn auch wenn viele arme Witwen ihr Schärflein in Jerusalem in den Gotteskasten gelegt hätten, hätten diese Beiträge nicht ausgereicht, um den Tempel und die Angestellten, die Leviten und andere wirklich zu finanzieren. Und ich sage unter uns, auch der Haushalt von unseren Gemeinden wird nicht nur vom Hartgeld aus dem Kollektekästchen finanziert. Und so brauchen wir beide, die armen Witwen, die ihr Letztes geben, aber nicht um gut dazustehen, sondern dazu kommen wir gleich im dritten Punkt, warum, was die Motivation dahinter war. Und aber auch diejenigen, die von ihrem Überfluss abgeben. Und wenn Letztere sich durch das Beispiel der armen Witwe ein wenig an der Ehre gepackt fühlen und künftig vielleicht sogar mehr geben würden, dann ist das auch nicht so schlimm. Das passt schon. Es soll eine Freude sein, zu spenden. Aus Gottes Sicht geht es nicht darum, um den Geldbetrag, sondern wie, mit welcher Offenheit, mit welchem Vertrauen ihm gegenüber ich etwas gebe, Geld, Zeit. Wir wollen ein Klima auch in unseren Gemeinden, in dem Menschen gerne und mit Lust großzügig sind und gern geben. Und auch das ernst nehmen, wenn Gott sagt, prüft mich, versucht es einmal. Und damit sind wir bei dem dritten Gedanken in dieser Geschichte. Ein Vorbild, schon wieder Vorbild, ein Vorbild an Gott vertrauen. Wir hätten zu wenig von dieser Frau gelernt, wenn wir von ihr nur den moralischen Impuls zur Großzügigkeit entdeckt hätten, wenn das nur zurückbleiben würde. Die arme Witwe hat aber noch etwas zu bieten, noch was ganz anderes. In erster Linie beeindruckt die Witwe durch ihr großes Vertrauen in die Fürsorge Gottes. Wer das Letzte gibt, was er hat und nicht noch zu Hause irgendwo Geld gebunkert hat, der braucht schon einen guten Grund und der braucht schon viel Vertrauen in jemand, der sie versorgt. Und die anderen Menschen, die kommen nicht wirklich so in Frage für die Witwe. Witwen hatten zu jener Zeit einen erbärmlichen sozialen Status. Schon im Alten Testament, bei den alten Propheten, galten Witwen zusammen mit Waisen, so im Doppelpack, Witwen und Waisen, immer als die exemplarisch Benachteiligten in der Gesellschaft. Zu Jesu Zeiten war es auch nicht viel besser. Durch Heirat wurden die Frauen damals Mitglied der Familie von dem Ehemann. Starb der Ehemann, war das soziale Netz des neuen Familienverbandes aber dann in vielen Fällen sehr, sehr durchlässig. Und plötzlich war die Witwe dann doch nicht mehr so wichtig und wurde, ein bisschen am Rand gehalten. Und deswegen waren Witwen oft auf Almosen und Betteln angewiesen, um zu überleben. Zum anderen wabert hier noch so eine kleine Legende mit dem, was wir uns vielleicht vorstellen. Also bei dem Begriff arme alte Witwe, da kommt bei mir so ein Bild auf, schwarz gekleidet, gebeugt, ein Rollator, also nicht wirklich, aber mindestens ein Stock, schon so ein bisschen zittrig. Also es gibt so verschiedene Bilder, vielleicht auch Filme, wo das so vielleicht dargestellt wird. Ist aber eher eine Legende. Denn wir sollten bei der Witwe nicht unbedingt an eine ganz alte, tattrige Frau mit gekrümmtem Rücken und Stock denken. Die durchschnittliche Lebenserwartung, Kindersterblichkeit haben wir mit berücksichtigt, lag bei unter 40 Jahren. Das heißt, es gab schon Menschen, die über 40 geworden sind, aber die durchschnittliche Lebenserwartung 40 Jahre. Und es kann gut sein, dass die Witwe 30 bis 40 war. Und plötzlich ploppen bei uns ganz andere Bilder auf, bei einer 30- bis 40-Jährigen. Gut, Menschen, damals, ne, heute sind mit 30, 40 ist das neue 30 und so weiter. Ne, heute ist das alles ein bisschen, ne, ein bisschen kräftiger geworden. Trotzdem räumt diese Vorstellung von dem Bild der tattrigen alten Frau etwas auf. Die Witwe in unserer Geschichte könnte vielleicht eben so 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Betrachten wir vor diesem Hintergrund noch einmal die Spende der armen alten Witwe. Die Witwe legte ihr Geld in den sogenannten Gotteskasten ein. Diese Spenden waren freiwillig, hatte ich schon gesagt, im Gegensatz zur Tempelsteuer. Also eine zusätzliche, freiwillige Abgabe, Kollekte. Er gab, der Priester, der daneben stand, bekannt, wie viel jeder einlegte. Und wenn die Witwe ihr Schärflein in den, oder ihre zwei Schärflein in den Gotteskasten legte, dann war das ein reiner Akt von Großzügigkeit. Hätte sie nicht machen müssen. Hätte diese zwei Heller Schärflein behalten können und hätte noch vielleicht den Tag einigermaßen gut über die Runden bekommen. Es stand überhaupt kein Erwartungsdruck bei ihr an. Jeder wusste, sie war Witwe und die hat eh nichts zu geben. Wäre völlig okay gewesen. Aber die Witwe handelt anders. Und jetzt kommt noch so eine andere Seite dieser Witwe zutage. Die Witwe ist hier eine stolze, selbstbewusste Frau. Sie will nicht nur vom Almosen, von den Spenden anderer leben, sie will im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ist nicht viel, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten anderen selbst etwas Gutes tun. Um das zu unterstreichen, legt diese Witwe nicht nur ein, sondern noch ein Schärflein, zwei Münzen ein. Mit dieser Tat schlüpft diese Witwe aus einer Opferrolle, die sie als Witwe in dieser Gesellschaft hatte, die ihr das Schicksal und die Gesellschaft zugewiesen haben. Und sie wird zur Handelnden, zu einer Akteurin. Sie macht den Eindruck, sie möchte etwas geben, sie möchte Einfluss nehmen auf die Gesellschaft, auch auf das Finanzsystem, wenn es auch nur ganz, ganz wenig ist. Die Witwe wird wahrscheinlich an diesem Tag fasten, weil sie jetzt nichts mehr hat, wovon sie etwas zu essen kaufen kann. Sie ist aber keineswegs zu bedauern, sondern sie wertet sich selbst damit auf. Und das sagt uns etwas über diese Zeit der ersten Christen. Während es in der Antike ein Zeichen der Oberschicht war, sich durch Wohltaten, Ansehen und Einfluss zu verschaffen, wird diese Wohltätermentalität in dieser Zeit, in der die ersten Christen, die ersten Gemeinden entstehen, auch auf kleine Leute übertragen. Die arme Witwe rückt in die Rolle einer stolzen Wohltäterin. Ihr Handeln ist Ausdruck von Stärke und Selbstbewusstsein. Hätte sie nicht machen müssen, wäre völlig in Ordnung gewesen. Diese Stärke und dieses Selbstbewusstsein aber resultiert aus ihrem tiefen Vertrauen, dass Gott sie versorgen wird. Die arme Witwe mit ihrem Schärflein lebt das, was Jesus seinen Jüngern später in der Bergpredigt sagt. Nicht später, gesagt hat. War schon Bergpredigt. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Körper, was ihr anziehen werdet. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als die Spatzen da draußen? Diese Witwe vertraut Gott. Sie vertraut darauf, dass Gott sie nicht im Stich lässt, sondern dass er ihr ein Versorger wird. Sie ist damit das Beispiel für die Haltung des Nichtsorgens, ein vorbildliches Beispiel. Ihre Armut zum Trotz legt sie diese beiden Schärflein in den Gotteskasten und vertraut diesen Tag, vielleicht die nächsten Tage und ihr generelles Leben unserem Gott an. Und dann zum Schluss schauen wir von dieser armen Witwe weg auf uns. Sorgen und Mühe ist das, was sehr oft unser Leben bestimmt. Sorgen und Mühe wegen unserer Gesundheit, Sorgen und Mühe wegen unseres Geldes und Gutes, wegen unserem Ansehen, unserem Ehrgeiz, von anderen beachtet und berücksichtigt zu werden, gesehen zu werden, anerkannt, gelobt zu werden. Unsere Angst, zu kurz zu kommen, auf unsere Sorge gut dazustehen oder wenigstens besser dazustehen als die anderen. Wenn wir uns das alles klar machen, immer wieder mal, und anhalten und darüber nachdenken, unsere eigenen Sorgen und Mühen, wie wir uns manchmal im Kreis drehen, unsere Abhängigkeit von anderen Menschen, dann merken wir, in welcher großen Freiheit und welchem großen Gottvertrauen diese Frau gelebt hat. Dann wird vielleicht deutlich, und vielleicht wird das heute Morgen, dass diese arme Witwe in Wirklichkeit reich war, dass sie ihren unterlegenen Status in einen überlegenen Status verwandelt hat, dass sie sich nicht als Objekt, sondern als Subjekt der Fürsorge gesehen hat und dass sie dazu dieses tiefe Vertrauen brauchte, dass Gott sie versorgen wird über diesen Tag hinaus. Dann bleibt uns am Ende dieser Geschichte nur, Gott zu bitten, dass er auch uns ein solches Gottvertrauen und eine solche Freiheit schenken möchte, sodass wir auch selbstbewusst leben und großzügig geben und ohne Angst. Und das wünsche ich uns. Amen.